Wisst ihr, was der große Unterschied ist zwischen Malen am Computer und dem Malen auf echtem Papier? Der riesengroße Unterschied ist, dass eine herrliche Funktion am Computer rückgängig machen. Die ist super, gell? Du kannst machen, was du willst, dann drückst du auf Undo, dann ist es weg und du kannst es noch einmal probieren. Und das ist genau der große Unterschied, wenn du mit einem echten Papier, mit echten Farben malst. Wenn du mit echten Farben malst, mit echtem Papier malst, ist, sobald die Farbe das Papier berührt, kannst du diesen Punkt nicht mehr wegbekommen. Du hast das Papier verändert. Egal was du jetzt tust, du musst jetzt damit leben, dass hier dieser Punkt ist. Ja? Sobald du auf dem weißen Papier den ersten Pinselstrich machst, kann das nicht rückgängig gemacht werden. Und dieser erste Schritt setzt eine Folge von weiteren Entscheidungen in Bewegung. Und das, was einmal ein weißes Papier gewesen ist, beginnt eine Reise der Verwandlung. Und es wird nie wieder dasselbe sein. Es wird nie wieder dieses gleiche weiße Papier sein. Und ich habe schon viel, viel Zeit verbracht vor einem weißen Blatt Papier und vor diesem Moment. Wie fange ich das jetzt an? Ja? Wie fange ich dieses Bild an, was ich malen möchte? Ich kenne diese Überlegungen, ich kenne diese Emotionen, ich kenne den Angstschweiß, das Adrenalin, der hineinstoßt. Und viele, viele Blätter sind weiß geblieben, weil ich diesen ersten Schritt nicht gewagt habe. Aber ich kenne auch diesen Adrenalinstoß, wenn man das dann tut. Wenn man es dann beginnt und sich auf das einfach einlässt und der Prozess der Verwandlung beginnt. Und in unserer heutigen Bibelstelle steht Jesus genau vor so einer Entscheidung. Er wusste, dass es mit dem nächsten Schritt keinen Weg zurück mehr geben wird. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir eigentlich so eine Entwicklung. Er war zuerst ein einfacher Handwerker in einer Provinz, in der kein anständiger Jude seinen Fuß gesetzt hat. War so schon gut, dass er aus Nazareth kommen, gab es diesen Spruch. Und dann begann er einen ganz stillen Dienst. Er hat einzelne Menschen gerufen, nachzufolgen, hat im Stillen geheilt, im kleinen Rahmen. Und dann kam dieses erste Zeichen auf einer Hochzeit, wo er Wein aus klarem Wasser gemacht hat. Das war das erste öffentliche Wunder, das Jesus gemacht hat. Und von da an begannen ihm die Menschenmassen zu folgen. Und in unserem heutigen Text steht das letzte der Zeichen bevor. Das letzte der sieben Zeichen. Die zeigen, dass er tatsächlich der Messias war. Der von Gott gesandte Retter, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Aber dieses Zeichen würde gleichzeitig auch sein Todesurteil sein. Und das Johannesevangelium, das ist eigentlich nicht nur ein Bericht, das ist ein Kunstwerk. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Es hat eine innere Struktur, wie alles aufgebaut ist, wie deine Berichte und Dinge aneinandergereiht sind. Es ist total durchdacht, wie Johannes das gemacht hat. Und wunderschön durchdacht. Und der heutige Text befindet sich genau in der Mitte. Genau in der Mitte des Johannesevangeliums. Und rückblickend sehen wir jetzt die ganzen Stationen, haben wir miterlebt, wo er Schritt für Schritt offenbart hat, dass er der Messias ist. Das war sozusagen das bisherige. Und was danach kommen wird, sind die persönlichen Gespräche, die Jesus mit den Jüngern gehabt hat. Aber hier genau in der Mitte erfahren wir eigentlich jetzt ganz genau, warum er gekommen ist. Was seine unmittelbare Grund ist, warum er da ist. Wir befinden uns auf einer Trauerfeier. Lazarus, ein enger Freund von Jesus, der Bruder von Martha und Maria, die berühmten Schwestern, der Lazarus ist schwer krank geworden. Jesus war einige Tagesreisen weit entfernt. Die Schwestern haben ihn benachrichtigt. Lazarus ist krank. Aber Jesus kam nicht. Und dann war er so schwer krank, dass Lazarus gestorben ist. Jesus kam immer noch nicht. Er wurde begraben. Lazarus starb, ohne dass Jesus ihn noch einmal sehen konnte. Und dabei dann machte ich Jesus doch auf den Weg. Und die Jünger sind gar nicht begeistert, noch einmal in die Richtung hier in Jerusalem zu kommen, weil sie waren sich kurz seiner Stärkung entronnen. Und sie waren überhaupt nicht, sondern eher so, ja okay, gehen wir sterben, super, los geht's. Aber Jesus geht und sie gehen mit ihm. In Kapitel 11, Abvers 17, lesen wir, in Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Das Begräbnis ist schon 4 Tage her. Aber die Zeit der Trauer hat eigentlich gerade erst begonnen. Und wir reden nicht gerne über den Tod. Wir tun eigentlich gerne lieber so, dass es den Tod gar nicht gibt, dass wir eigentlich alle ewig leben. Aber es ist eine Realität, die uns jederzeit mit seiner ganzen Wucht treffen kann. Irgendwie, solange wir leben und lebendig sind, ist irgendwie alles möglich. Aber mit dem Tod endet irgendwie alles. Und die Trauer über den Verlust ist ein langer Prozess. Und Lazarus, Martha und Maria haben viele Freunde. Und sie kommen und sie begleiten die beiden ungleichen Schwestern durch diese Zeit. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Johannes hat sein Evangelium als allerletztes geschrieben. Er weiß, dass alle diese Leser diese berühmte Geschichte von Martha und Maria aus dem Lukas-Evangelium kennen. Martha, die Fleißige, die alles macht, und Maria, die nur bei Jesus sitzt. Und dann am Ende wird Martha getadelt und Maria gelobt. Und irgendwie sehen wir auch hier diese unterschiedlichen Temperamente in diesen beiden Frauen, oder? In den beiden Schwestern. Martha, so der Action-Typ, die losrennt, Jesus entgegenrennt. Maria, die Ruhige, die im Haus bleibt. Vers 21. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Martha ist nicht auf den Mund gefallen. Sie platzt sofort mit etwas heraus, das es klingt wie ein Vorwurf, und ich glaube, es war auch tatsächlich als Vorwurf gemeint. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt Jesus bin, ja, und ich bin und die Freunde schicken mich um Hilfe, weil ich habe Blinde geheilt, Kranke geheilt, ich habe alle Möglichkeiten, jetzt ist der Lazarus krank, sie schicken zu mir und ich komme nicht. Was sagt das über unsere Freundschaft, oder? Und dann stirbt er und Jesus ist immer noch nicht da. Er wird begraben und er ist immer noch nicht da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich getraut hätte, jemals noch zu kommen. Ne? Aber Jesus ist mutig, er kam. Und er hält es aus, dass Martha ihm das vorwirft. Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber dann ergänzt sie etwas. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Und ich habe den leisen Verdacht, dass Johannes mit diesem kleinen Detail auch einen falschen Eindruck über Martha korrigieren möchte, wie man vielleicht aus dem Bericht von Lukas haben könnte. Maria und Martha, beide haben Jesus vertraut. Keine war besser oder schlechter als die andere. Beide haben Jesus nachgefolgt. Aber das, was mir eigentlich hier am allermeisten auffällt bei dem, was er sagt, ist diese tiefe Überzeugung von der Endgültigkeit des Todes. Wenn du noch da gewesen wärst, Wenn er noch leben würde, dann könnte Jesus ihn heilen. Aber jetzt ist es zu spät. Mit dem Tod ist alles aus. Der Tod ist endgültig. Aber Jesus sah das irgendwie anders. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha. Am Tag der Auferstehung werden alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Diese Aussage von Jesus ist der Kern des ganzen Evangeliums. Genau hier in der Mitte des Johannesevangeliums erfahren wir, worum es eigentlich geht. Ohne Jesus hat der Tod das letzte Wort. Aber mit Jesus ist alles anders. Jesus steht nicht für Tod, er steht für Leben. Dort, wo wir unser Ende erreichen, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten ankommen, wo es für uns endgültig vorbei ist, genau da beginnen seine Möglichkeiten. Ich bin die Auferstehung, sagt er. Ich bin der, der Schwache stark macht, der Krankes heil macht, der Verwundete verbindet, der Verirrte zurückholt, der Verlorene sucht, der das Starke behütet, und ich bin der, der das Tote lebendig macht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was muss man tun, um daran Anteil zu haben? An Jesus glauben. Ihm vertrauen, sich ihm anvertrauen. Wer an mich glaubt, sagt er, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann stellt Jesus diese eine Frage, diese alles entscheidende Frage, und eigentlich steht die hier eigentlich exakt in der Mitte seiner ganzen Gliederung, diese eine Frage. Glaubst du das? Glaubst du das? Und wir hören aus Marthas Mund heraus die Antwort auf diese Frage. Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich habe mal diesen Satz gelesen: Vertrauen ist die unsichtbare Kraft, die unser Herz in Gottes liebevolles Wesen verankert und uns alle sichtbaren Stürme überwinden lässt. Vertrauen ist die unsichtbare Kraft, die uns alle sichtbaren Stürme überwinden lässt, weil sie unser Herz in Gottes liebevolles Wesen verankert. Und Martha war ja in einem Sturm. Ein geliebter Mensch war viel zu früh gestorben. Ihre Welt stand Kopf. Aber mit diesem Ja verankerte sie ihr Herz in einem sicheren Felsen, in Gottes liebevolles Wesen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, da gibt uns Johannes einen einzigartigen Blick in Jesu Wesen hinein. Vers 28. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr: Der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Merkt ihr das? Der gleiche Satz, den die Martha gesagt hat. Das ist die Art und Weise, wie Johannes das Evangelium gliedert, durch Wiederholungen. Und genau in der Mitte war die Frage. Aber jetzt geht Johannes noch einen Schritt weiter. Und er zeigt uns Jesu Emotionen. Jesus war hier auf einer Trauerfeier. Er war nicht hier als der große Rhetoriker, der tolle Sachen sagen kann. Er war hier, weil die Menschen um einen geliebten Freund trauerten. Und Lazarus war auch sein Freund. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, der erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute seiner Nähe standen und sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er nicht Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Wir erleben einen Jesus, der mit Zorn und Schmerz erfüllt ist. Ein Jesus, der weint. Ein Jesus, der innerlich erschüttert ist. Und irgendwie unabhängig von all diesen tollen Sachen, die Jesus gemacht hat, war er doch in allem auch einfach nur ein Mensch. Und ich denke, das war der Grund, warum seine Freunde ihn geliebt haben. Jesus redete nicht nur vom Leben. Er war das Leben. In seiner Nähe spürte man das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Auf einer Hochzeit, wo gemeinsam getanzt und gesungen und gefeiert wurde, genauso wie auf einer Trauerfeier für einen geliebten Freund. Und Johannes sagt nicht mehr, als was wir hier lesen. Er sagt nicht, worüber Jesus zornig und voller Schmerz war, worüber er weinte, weswegen er innerlich erschüttert war. Das steht nicht da. Aber er bezeugt nur, dass Jesus es war. Und es wird ganz nebenbei gesagt, wenn Jesus zornig sein darf und weinen darf und erschüttert sein darf, dann darfst du das auch. Wie Maria weinte und all die anderen Menschen um Lazarus weinten, da fühlte Jesus Zorn und Schmerz. Wie die Menschen Jesus den Weg zum Grab zeigten, da weinte er. Und wie die Menschen über ihn tuschelten und von verpassten Gelegenheiten sprachen, war er innerlich erschüttert. Dieser ganze Moment war für Jesus definitiv ein emotionaler Moment. Und er schämte sich seiner Emotionen nicht. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle mehr sagen darf, als hier eigentlich steht, wenn ich ein bisschen interpretieren darf, dann fällt mir auf, dass diese Gefühle eigentlich jedem bekannt sind, der schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat. Trauer über den Verlust eines Freundes, Wut und Schmerz über die Endgültigkeit des Todes, die versteckten Vorwürfe, zu spät zu sein, etwas versäumt zu haben, Fragen und Gedanken, die einem im Innersten erschüttern können. Und mir kommt vor, wenn Jesus hier noch einmal so richtig den Grund spürt, mit all seinen Sinnen, warum er in die Welt kam. Die Menschen hatten sich vor langer Zeit gegen Gott entschieden. Und so kam die Sünde in die Welt und mit der Sünde kam auch der Tod. Und hier stand er vor einem Grab und spürte am eigenen Leib, was dieser unbesiegbare Tod mit den Menschen macht. Aber er kam, um vom Tod die Macht zu nehmen. Er war die Auferstehung und das Leben. Und in wenigen Minuten würde er allen zeigen, was das bedeutet. Alle dachten, jetzt wo Lazarus tot war, kann Jesus nichts mehr machen. Alle dachten, der Tod ist das Ende. Aber jetzt, wo Lazarus tot ist, würden diese Menschen hier in wenigen Minuten Gottes Größe und Herrlichkeit sehen. Jesus würde seinen Freund zurück ins Leben holen, aber gleichzeitig wusste er, dass das einen hohen Preis haben wird. So wie das sein erstes öffentliches Zeugnis nicht nur lauter Begeisterung ausgelöst hat, sondern auch die Pharisäer auf den Plan gerufen hat mit ihren Anklagen und so weiter, alles drum und dran, so würde auch jetzt dieses Zeichen etwas in Gang setzen, was am Kreuz von Golgatha enden wird. Aber Jesus war bereit, seinem Freund zu helfen. Auch wenn er wusste, dass das sein Todesurteil war. Und so denke ich, dass wir in all diesen Emotionen vor dem Grab auch Jesus inneren Kampf miterleben dürfen. Das, was jetzt gleich passieren würde, war nicht einfach so ein Wunder nebenbei. Es kostete Jesus etwas. Aber Jesus war bereit, sein Leben für seinen Freund zu geben. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein: Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Ja, es stickt, wenn man die toten Sachen auf dem Leben retten möchte. Jesus erwiderte: Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Mehr musste Jesus eigentlich nicht sagen, oder? Vater, danke, dass du mich erhört hast. Aber er war lieb und hat ein bisschen mehr gemacht. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtüchern gewickelt und sein Kopf war mit seinem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Ich habe euch am Anfang diesen aufregenden Moment geschildert, wo ein Maler seinen ersten Pinselstich macht. Sobald du diesen ersten Farbklecks auf das Bild machst, bekommst du ihn nicht mehr weg. Du musst wirklich damit leben. Ja? Also wenn das jetzt falsch war, dann kannst du ihn übermalen, vielleicht irgendwie ein bisschen kaschieren. Irgendwas musst du mit dem dann tun. Ja? Also es gibt von jede Menge Tricks, ja, auch für Maler. Aber er ist trotzdem da. Ja? Der kommt nicht mehr weg. Und sehr oft, wenn du ein Bild malst, dann schaut das Bild am Ende überhaupt nicht so aus, wie du es eigentlich am Beginn im Kopf gehabt hattest, wie du dachtest, dass es am Ende ausschauen könnte. Das entwickelt sich so alles mehr oder weniger, man improvisiert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder von uns ist ein bisschen wie so ein Gemälde. Alles, was wir erlebt haben, alle unsere Entscheidungen, haben irgendwie ihre Spuren hinterlassen in unserem Leben. Manches ist gelungen, manches ist vielleicht nicht so gut gelungen. Einiges würden vielleicht ungeschehen machen, diese Undo-Funktion irgendwie drücken, um das rückgängig zu machen. Ich kann mich an einen Moment in meinem ersten Malkurs erinnern, wo ich mit einem Bild total unglücklich war. Es war, ehrlich gesagt, es war in keinster Weise so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. In überhaupt keinster Weise. Eigentlich sah das für mich auch irgendwie langweilig aus. Langweilig und nichtssagend irgendwie, ja. Und deswegen war der Moment, wo ich eigentlich dann aufhören wollte und ein neues Bild anfangen wollte, ja, weil das, ich hatte keine Idee, ob ich aus das noch ein Bild irgendwie machen kann, ja. Aber dann kam die Kursleiterin zu mir, sah sich das Bild an und fragte, ob sie mir helfen darf. Und dann begann sie über mein Bild ein bisschen drüber zu malen. Und eigentlich machte sie gar nicht viel. Ich hatte eine Brücke an einem See mit Bäumen gemalt. Das war sozusagen das Motiv, was ich aufgerüstet hatte. Und sie hat eigentlich nur die Kontraste verstärkt. Machte die schattigen Teile etwas dünkler, die Sonnenbeschienen ein bisschen heller und hat so dafür gesorgt, dass das Bild ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Ein bisschen mehr so, dass es ein bisschen mehr wie echt ausschaut, sozusagen. Ja. Ja, und dann hat sie dann einfach noch so ein paar Farbkleckse drauf gespritzt. Da war ich dann kurz panisch. Aber wie sie das dann gemacht hat, habe ich echt gestaunt, weil auf einmal wurde aus diesem Bild echt ein Meisterwerk. Ich habe es euch mitgebracht. Schlafzimmer geschnitzt. Aber das ist das Bild, was daraus geworden ist. Und ich habe zwar jetzt meinen Namen draufgesetzt, aber eigentlich müsste ich auch den von der Künstlerin, also von der Kursleiterin draufsetzen. Aber sie hat mein neues Passwort. Ich darf meinen Namen draufsetzen.
Signieren muss das noch.
Genau.
Weil ohne Signieren wird es im Werksteiger.
Ja, das stimmt. Ah ja. Und ich habe den Verdacht, Jesus macht das mit unserem Leben eigentlich ganz ähnlich. Wenn wir unser Leben in seine Hand legen, dann schmeißt er das Alte nicht weg. Und er nimmt unser Leben, malt neue Pinselstriche in unser Leben hinein, bringt eine neue Tiefe herein, ein neues Leben, neue Farbkleckse. Und egal wie verkorkst dein eigenes Werk ist, er macht daraus ein Meisterwerk. Er ist die Auferstehung und das Leben. Auferstehen ist das Gegenteil von verschrocken. Leben ist das Gegenteil von Sterben. Er ist der, der Schwaches stark macht, der Krankes heil macht, der Verwundete verbindet, der Verirrte zurückholt, der Verlorene sucht, der das Starke behütet, und er ist der, der das Tote lebendig macht. Und alles beginnt, dass wir seine Frage beantworten. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete der Mann. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Vertrauen ist die unsichtbare Kraft, die unser Herz in Gottes liebevolles Wesen verankert und uns alle sichtbaren Stürme überwinden lässt.